Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, guten Morgen. Mein Name ist Detlef, Erich hat es schon gesagt. Ich freue mich heute predigen zu dürfen. Es ist für mich immer ein Vorrecht. Ich bin immer, ja, ist immer special. Weiß nicht genau, ob meine Predigt euch heute gefällt. Ihr seid frei zu sagen, sie gefällt mir nicht. Ihr seid frei zu sagen, ich bin anderer Meinung. Aber ihr müsst durch. Bevor ich aber loslege, möchte ich noch ganz herzlich einladen. Heute gibt es Essen. Der Herr Kretz, Herr Klaasen ist heute irgendwie ganz besonders begeisterungsfähig. Und zwar gibt es leckeres Essen von den Leuten, die am kommenden Samstag hier bei uns den Farsi-Tag machen. Wir wissen ja, wir haben eine ganze persische Community mittlerweile hier bei uns in der Gemeinde und ein ganzer Club davon kocht heute für uns. Finde ich total super. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Das wird bestimmt lecker. Und eigentlich will ich im Wesentlichen dabei einladen, an den Farsi-Tag zu kommen am kommenden Samstag. Das ist so ein Tag, wo wir Gottesdienst miteinander feiern, wo wir Samstag um 10 Uhr hier zusammenkommen. Alles auf Persisch und es wird auf Deutsch übersetzt. Mal so ein bisschen anders als sonst. Richtig gut. Und es kommt dieses Mal ein Pastor, der selber Perser ist, aus im Iran, und der hier bei uns spricht. Wir kennen den noch gar nicht, wir lernen den erst am Dienstag kennen, aber wir vertrauen jetzt schon, dass es gut wird. Wenn ihr nicht kommt, betet dafür. Ich finde es wirklich, es ist immer noch ein Riesenschatz, was Gott uns hier gibt, was Gott da in der persischen Welt gerade macht bei uns. Okay, ich möchte heute predigen über irgendwie ein Thema, was mich schon seit einer ganzen Weile beschäftigt. Meine letzte Predigt, die ich gehalten habe, ging ja um Anbetung, weil das irgendwie so ein Herzensthema ist. Und ich hatte mit euch über, mal gucken, ob das funktioniert, beim letzten Mal darüber gesprochen, was Anbetung eigentlich alles so heißt. Und ich will das heute nicht wiederholen. Nur kurz zusammengefasst, weil ich brauche das gleich für das, was ich dann weiter sagen möchte. Anbetung ist so eine Form von Bewunderung. Gott, ich bewundere dich. Wahnsinn, wie du die Dinge gemacht hast. Herrlich, ich liebe dich. Du bist erstaunlich. Anbetung ist so ein Ding, wo wir verehren. Also ich habe eine Angebetete. Die verehre ich. Die ist der Hammer. Die liebe ich. Genauso liebe ich Gott. Ich finde ihn fantastisch. Ich ehre ihn. Ich verehre ihn. Das ist ein Ausdruck von Anbetung. Jemanden vertrauen, sein Vertrauen ausdrücken, sein Vertrauen auf etwas setzen. Gott, ich vertraue dir. Ich glaube, du kannst es. Ich glaube, Gott, du kriegst es hin. Finde ich ganz überzeugend. Ein Aspekt, den ich leider vergessen habe aufzuschreiben. Jemanden seine ganze Aufmerksamkeit schenken, ist ein Ausdruck von Anbetung. Ihr habt es heute in der Worship-Zeit gemerkt. Das fällt einem gar nicht so leicht. Wenn die Technik ausfällt, kann ich dich dann auch anbeten? Am Anfang. Oder wenn dazwischendurch ein geistlicher Eindruck kommt, kann ich dann immer noch anbeten oder muss ich jetzt erstmal zuhören? Kann ich meine ganze Aufmerksamkeit Gott schenken, auch wenn die Dinge außenrum so ein bisschen unruhig sind? Ausdruck von Anbetung. Ein Opfer bringen. Das Opfer, was ich meiner Angebeteten bringe, das ist irgendwie überschaubar. Das war ein Rosenstrauß die Woche. Aber könnt ihr mal bitte sagen, guter Ehemann. Gott ein Opfer zu bringen, dem Gott, den ich liebe, ein Opfer zu bringen. Gott, ich habe zu dir gesagt, mein ganzes Leben gehört dir. Von Sonntag 10 bis 12. So ein Gefühl habe ich manchmal bei uns Christen, weißt? Ich gebe dir mein ganzes Leben, es sei denn, du störst mich beim Rest. Nein, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben als ein Opfer. Fürchten, Ehrfurcht ist ein ganz merkwürdiger Ausdruck, den wir Gott entgegenbringen. Es ist für mich ein Ausdruck von Anbetung. Gott, ich bin überwältigt davon, wie groß du bist, wie beeindruckend du bist, wie stark du bist. Und irgendwie macht es mir Angst, aber gleichzeitig weiß ich, eigentlich muss es mir keine Angst machen, weil du ein guter Gott bist. Das ist ein ganz, wir können gar nicht richtig sagen, was das ist. Ich packe das einfach unter die große Überschrift Anbetung. Ich liebe das und ich bin sehr dankbar für den Impuls, den der Thomas vorhin hatte. Unabgesprochenerweise hat er uns gesagt, dass er Atheist war und dass er Kind Gottes wurde und dass er herzlich einlädt dazu, Kind Gottes zu werden. Wir lieben Jesus und wir beten ihn an, aber wir sind konfrontiert mit jeder Menge Menschen, die das nicht tun. Das werde ich brauchen. Ich habe über Anbetung nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, dass es Menschen gibt, die aber umgekehrt sagen, ich glaube ja gar nicht an Gott. Thomas hat gesagt, er war früher ein Atheist. Atheisten sagen ja von sich, sie glauben nicht, dass es Gott gibt oder sie glauben nicht an einen Gott. Ich möchte darüber ein bisschen weiter mit euch nachdenken, aber diese Stichworte zum Thema Anbetung brauchen wir immer noch, deswegen schiebe ich die jetzt einfach mal in die Ecke. Jetzt könnt ihr sie nicht mehr so gut lesen, das macht aber nichts. Wir brauchen sie trotzdem. Vielleicht ein bisschen archaisch, aber ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in der Vineyard Speyer darüber gesprochen haben, dass es in der Bibel so etwas gibt wie die 10 Gebote. Also die gibt's ja, die stehen da ja in der Bibel und die sind wichtig. Und das erste davon, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wann habt ihr das letzte Mal in der Vineyard Speyer gehört? Schon eine Weile her, gell? Was ist denn das für eine Kirche? Atheisten sagen, es gibt doch gar keinen. Gott sagt, ich bin der Einzige. Einen anderen gibt es nicht und ich will nicht, dass du in irgendeinen anderen glaubst. Dieses 10 Gebote ist so aufgebaut, da gibt es am Anfang das, was wir die Präambel nennen. Die Einführung. Gott stellt sich selbst vor. Gott stellt sich vor als eine Person. Gott ist also nicht irgendwie eine göttliche Macht, ein Geist, ein irgendwas. Nein, Gott ist eine Person, die als Person auftritt, die größer ist als wir als Personen. Man erkennt es zum Beispiel daran, sie hat Empfindungen. Ganz unten heißt, ich bin eifersüchtig. Ein Gott, der eifersüchtig ist, darüber sprechen wir später auch noch. Das ist die Präambel, Gott stellt sich vor als eine Person. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir sprechen immer wieder davon und wir sprechen in der Anbetungszeit ja auch den Vater an und wir sprechen Jesus an und wir laden den Heiligen Geist ein. By the way, Klammer auf, ich habe kürzlich über den Heiligen Geist gesprochen mit meinem Freund und ich habe gesagt, ich bin dankbar dafür, wenn wir mehr über den Heiligen Geist sprechen und weniger über die Manifestationen des Heiligen Geistes. Weil ich empfinde, der Heilige Geist, dass er als Person, ich brauche ihn. Ich brauche ihn als Person in meinem Leben. Dass das irgendwas auslöst in mir, das ist so ein Nebeneffekt. Der ist schön, den liebe ich. Aber wir müssen über die Person des Heiligen Geistes sprechen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei geführt, darum geht es ja in diesem Zusammenhang. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und hier kommt's, ich habe über Anbetung gesprochen, Gott fordert uns auf, bete nicht irgendwas anderes an und diene ihnen nicht. Atheisten sagen, sie glauben nicht an Gott, beten die dann trotzdem was an. Das ist der Gedanke, der mich in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt. Tatsächlich klingt für uns dieses erste Gebot ja relativ archaisch, so altmodisch, ist irgendwie gar nicht mehr so unser Thema. Gibt es denn heute überhaupt noch Götter? Also wir haben ja, wir gucken uns irgendwelche ägyptischen Filme an und dann sehen wir irgendwelche Gottheiten, die da abgebildet werden oder haben sonst irgendwelche Bilder davon, was ein Gott ist, was ein Götze ist. Ich glaube, es gibt moderne Gottheiten und über die möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen. Auch wenn das jetzt nicht so verblüffend neu ist für euch, glaube ich trotzdem, dass es wichtig ist, das mal wieder zu sagen. Und nochmal, ihr dürft meiner Meinung sein, ihr müsst es aber nicht. Weil ich jetzt über ein paar Dinge sprechen möchte, die ich schon auch kritisch finde. Und ich glaube, es betrifft uns beide. Es betrifft uns einerseits als Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir müssen verstehen, welche anderen Götter sich nach uns ausstrecken. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, hör dir mal an, an welche Götter du glaubst. Ich glaube, der populärste, über den ich heute am wenigsten sprechen werde, ist Mammon. Mammon ist ein Gott, der immer so mit dem ganzen Ding rund ums Geld in Verbindung gebracht wird. Geld ist ganz sicher etwas, was Menschen anbeten. Also wenn wir jetzt diese Liste daneben dran nochmal angucken, ich kenne so viele Leute, die bewundern Menschen, die Geld haben. Sicher eine Form von, wow, dem drin, ich wende diesem Menschen, die Geld haben, die sich irgendwie von diesem Gott Mammon beeindrucken lassen, die bewundere ich. Ich verehre in gewisser Hinsicht. Wir sprechen nicht allzu viel darüber. Da kriegt er mal eine ganze Predigt über das Thema, weil ich finde das ziemlich krass. Ich kenne so viele Menschen, die ihr Vertrauen auf Geld setzen. Und das ist irgendwie gesellschaftlich anerkannt. Man muss das doch irgendwie machen. Also das ist ja irgendwie, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ich kenne genügend Menschen, die dienen dem Geld. Sie wenden dem Geld ihre ganze Aufmerksamkeit zu, was ich gerade schon gesagt habe. Also vielleicht sitzt du hier und denkst darüber nach, wie du in der nächsten Woche deine Aufträge umsetzt, damit du Geld verdienst. Oder du denkst darüber nach, welche finanzielle Not und Herausforderungen du gerade hast und was muss ich machen, um diesen Gott Mammon gütig zu stimmen, damit er mich aus dieser Not herausführt. Das ist eine Denkweise, die ist euch gar nicht bewusst, aber das passiert ganz vielen Menschen unter uns. Und in gewisser Hinsicht habe ich immer die Furcht, dass etwas schief geht. Oh weh, das ist alles ein Ausdruck von, ich bete eine moderne Gottheit an. Das ist jetzt nicht so ein Götze, der da in der Ecke steht und den ich vor Augen habe, sondern es ist etwas, was in meinem Kopf ist. Ich stelle euch noch einen vor, wir sind da ganz schon nah dran. Mammon und Angst, Furcht, die arbeiten ganz eng miteinander zusammen. Klingt für euch vielleicht jetzt komisch, aber ich empfinde wirklich, das ist eine Form von einem Götzen. In gewisser Hinsicht genauso personifiziert, wie wir ja verstehen, dass Gott eine Person ist. Gott stellt sich vor als eine Person. Angst und Furcht stellt sich uns vor wie eine Person. Die deutsche Angst, the German Angst, ist ein internationaler Begriff. Wissen wir Deutsche vielleicht gar nicht so sehr. Aber die Deutschen sind berühmt dafür, dass sie immer Angst haben. Also die haben vor allen möglichen Dingen Angst. Und ich empfinde, das ist eine Form von Anbetung, diesem Götzen Angst entgegen. Was kann ich tun, dass du dich mir gütig stimmst und ich keine Angst mehr haben muss? Das ist eine Denkweise, die ganz tief verwurzelt ist in vielen Menschen. Das ist, ich wende dir meine Aufmerksamkeit zu. Warum kriegen so viele Menschen in unserer Gesellschaft frühzeitig Herz- und Kreislaufprobleme? Weil ihr Herz permanent umklammert ist von der Angst, dass irgendwas schiefgehen könnte. Letztlich dienen sie permanent diesem Götzen. Unser ganzes Wirtschaftssystem basiert darauf. Die gesamte Versicherungswirtschaft beruht darauf. Weil man dir verspricht, opfere, Anbetung heißt opfern, opfere mir doch einen Beitrag deines Einkommens, dann verspreche ich dir die Sicherheit. Wenn du es nicht tust, oh je, was könnte da passieren? Es ist ein Götze. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich, also ich liebe so Wissenschaftssendungen, macht ihr vielleicht auch? Also Terra X oder so ist ja cool oder so diese National Geographic oder sowas, da gibt es ja ganz tolle Sendungen. Und ich liebe sowas, weil ich sehe das immer mit der Perspektive, Gott ist der Hammer. Toll, was Gott gemacht hat. Finde ich total krass. Ich finde es jedes Mal bewundernswert und ich bin jedes Mal überwältigt und erstaunt, was Gott so getan hat. Wenn du aber den Reportagen zuhörst, dann klingen die ganz anders. Also da sagt nicht die Stimme aus dem Off, ist es nicht wunderbar, wie großartig Gott die Welt geschaffen hat? Sondern die benutzen ganz andere Worte. Die erklären dir die wissenschaftlichen Zusammenhänge, sie erklären dir, wie spektakulär das alles funktioniert, wie bewundernswert das ist und welcher Gott wird in der Regel darin angebetet. Ist es nicht erstaunlich, was die Natur hervorgebracht hat? Also die Natur wird zu einem Person gemacht. Und dann sitzen wir alle vor unserem Flachbildfernseher und wenden unsere ganze Aufmerksamkeit dieser Reportage zu und sind voller überwältigter, beeindruckter innerer Haltung, was die Natur Schönes macht. Dann wird die Wesensart der Natur beschrieben. Dann erklären sie uns, dass die ganze, alles das, was wir hier in unserer Welt sehen, entstanden ist durch, jetzt kommt der nächste Gott, die Evolution. Die Evolution wird dann präsentiert, als ob das ein Gott sei, der ganz erstaunliche Dinge tut. Und hört da wirklich mal zu, wenn ihr solche Reportagen hört, das wird wiederum personifiziert. Es ist überwältigend, was die Evolution zustande bringt. Das ist dumm und, so war das Wort, unwissenschaftlich. Wird aber so formuliert. Die Evolution ist ja die Idee, dass alles von selbst entstanden ist. Und das alles durch, und hier ein ganz kritischer Punkt, die Evolution glaubt, alle Dinge sind aus sich selbst heraus entstanden, indem das, was nicht ganz so gut war, zufälligerweise mal etwas Besseres hervorgebracht hat und das Bessere dann das Schlechtere bekämpft hat. Das Prinzip dahinter nennt man Darwinismus, das heißt immer der Sieg des Stärkeren über das Schwächere. Das ist eigentlich der Grundgedanke von der Evolution, also das, so entwickle sich die Welt. Das ist ein zutiefst ungöttliches Prinzip. Das ist zutiefst ein destruktives Prinzip. Das heißt, derjenige, der stark ist, unterdrückt und verdrängt den Schwachen. Das ist das Prinzip, was hinter der Evolution steht. Dass sie, ob sie funktioniert oder nicht, kannst du jetzt tatsächlich in weiten Teilen in Frage stellen. Aber für mich als Kind Gottes, denke jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern als Nachfolger Gottes, denke ich, nein, so kann es unmöglich sein, dass ein Gott, den ich liebe, die Welt erschaffen hat, indem er alles Schwache, Schlechte, Unfähige verdrängt. Das ist das Gegenteil von dem Gott, den ich kenne. Und jetzt wird dieser fremde Gott, die Natur, die Evolution, plötzlich zu einem Dings erhoben und jetzt sollen wir den alle ganz groß und bewundernd anbeten, verehren, uns die ganze Aufmerksamkeit zuwenden. Mach doch mal wieder einen schönen Spaziergang in die Natur. Ich bin komisch. Also ich liebe wirklich solche Sendungen. Ich gucke sowas wirklich gerne an. Heute Morgen kommen wir hier in die Halle rein und dann machen die passend zur Jahreszeit da vorne auf den Bildschirm ein Bild von einem schneebedeckten Baum und ich bin so froh, dass es hier warm ist. Ich sitze zu Hause und ich habe es bei den Lebensarztstudenten schon verraten, ich bin wirklich komisch. Also ich gucke mir YouTube-Videos an von Gletschern, die kalben. Macht ihr sowas auch? Nein? Macht's doch mal. Also wenn ein Gletscher kalbt, das ist, also wenn so die Gletscherteile da abbrechen und dann irgendwie ins Wasser gehen und dann werden das so Eisberge und dann, ah, toll. Ich finde das super. Kannst du eine Viertelstunde lang angucken, wie so Eisbrocken darunter fallen. Ich sitze in meinem warmen Bett und das ist eiskalt da draußen. Gott hat die Natur wunderschön gemacht, aber es ist Gott, der sie gemacht hat. Ich habe das schon oft gesagt, ich glaube, dass Naturwissenschaftler, die könnten die größten Anbeter sein. Wenn Naturwissenschaftler verstehen würden, dass das, was sie erforschen, das Werk Gottes ist, das wäre total klasse. So möchte ich Naturwissenschaft sehen. Gott, du hast die Dinge unfassbar schön gemacht. Krass, wie hast du denn das hingekriegt? Und dann ermutigt uns Gott, richtig zu forschen und zu gucken, wie das geht. Und Wissenschaftler haben das früher so gemacht. Basierend auf der Überzeugung, dass Gott der Schöpfer ist, haben sie sich mit der Natur auseinandergesetzt. Wunderbar. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, eigentlich brauchen wir Gott nicht mehr. Wir machen so den Atheismus-Dingsbums da. Wir streichen da mal Gott raus und glauben jetzt einfach, das sei alles von sich selbst entstanden. Und das Kuriose ist, indem sie das glauben, erschaffen sie einen neuen Gott. Und jetzt bewundern wir alle den Gott der Natur. Ich habe kürzlich mit Martin Vöcklin darüber gesprochen. Sehr inspirierend, mit Martin zu sprechen. Der Römerbrief spricht darüber. Der Römerbrief spricht im ersten Kapitel darüber. By the way, unsere Jugendlichen beschäftigen sich gerade ebenfalls mit dem Römerbrief. Tut das. Sehr gut. Chosen Youth, jeden Mittwochabend, lesen gerade miteinander den Römerbrief. Im ersten Kapitel macht der Paulus da eine sehr klare Andeutung. Er sagt, es ist so, dass in der Schöpfung, also in der Natur, die Herrlichkeit Gottes erkannt werden kann. Das ist krass, wenn man das mal nachliest, was Paulus hier schreibt. Das aber wollten sie nicht. Die wollten nicht erkennen, dass in der Schöpfung Gott enthalten ist. Also, dass die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und deswegen haben sie lauter dummes Zeugs gemacht. Martin kann euch das besser erklären. Einfach mal nachlesen. Und deswegen hat Gott sie, wie ist die Formulierung? Letztlich der Dummheit hingegeben. Sie hielten sich für weise und sind zu Narren geworden. Ich glaube, aus Gottes Perspektive ist das tatsächlich so. Gott erschafft eine wunderschöne Welt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Macht, die mich zu Ehrfurcht bringt, weil ich denke, ich raff das nicht, was Gott da gemacht hat. Ich liebe es, mich damit zu beschäftigen, aber ich verstehe es nicht wirklich. Dann kommen Menschen und sagen, nee, wir brauchen keinen Gott, wir denken uns da was anderes raus, entwickeln eine ganz neue Denkweise und letztlich, aus Gottes Perspektive, Gott schaut sich an und denkt, die sind so dumm. Die wissen nicht, wie es wirklich war, denken sich irgendwas aus, aber das funktioniert so nicht. Unter der Perspektive lest ihr jetzt nochmal Römer 1 nach, ihr lieben Jugendlichen. Was daraus folgt, kannst du dann in unsere Gesellschaft anschauen. Paulus ist da so krass und ich denke, wahrscheinlich hat er letztes Jahr gelebt. Der hat sich mal so unsere Nachrichten angeschaut und hat geguckt, was da gerade abgeht. Unfassbar prophetisch, was Paulus vor knapp 2000 Jahren schon gesehen hat. Möchte ich euch noch einen Gott vorstellen, den ihr jetzt vielleicht verwunderlich findet. Ein ziemlich populärer Gott heutzutage ist der Fortschritt. Habt ihr nie darüber nachgedacht, dass der Fortschritt als ein Gott gesehen wird? Aber es ist erstaunlich. Fortschritt in sich klingt ja wie ein positiver Begriff. Fortschritt klingt ja wie etwas, was fortschrittlich ist, das ist besser als früher. Wir schreiten nach vorne fort. Also das ist irgendwie... Das wirkt so, als ob jetzt was richtig Gutes Neues kommt. Im Namen des Fortschritts werden alle möglichen Dinge heutzutage präsentiert. Es ist dann fortschrittlich, dies zu machen, es ist fortschrittlich, das zu machen. Fortschritt ist immer definiert im Gegensatz zu rückständig. Also, wir halten uns für fortschrittlich, weil wir sind nicht mehr so rückständig wie früher. Das stimmt in vielen Bereichen durchaus und ich glaube, dass tatsächlich unsere Welt heute in vielen Bereichen besser ist als früher. Was aber gleichzeitig dabei passiert ist, das, was früher gegolten hat, gilt jetzt ebenfalls als rückständig und wir gucken lieber nach vorne und machen was Neues. Es ist rückständig zu glauben, dass die Ehe für Mann und Frau sei. es ist doch viel fortschrittlicher, wenn wir die Ehe für alle öffnen. Und wenn du jetzt sagst, nein, nein, ich glaube, die Ehe hat Gott gemacht für Mann und Frau, dann bist du aber rückständig. Aber du bist doch altmodisch. Weil wir sind doch schon etwas fortschrittlicher. Wir wissen das doch schon besser als du Dummchen von früher. Und wir merken plötzlich auf eine ganz subtile Art und Weise, wird uns hier ein neuer Gott präsentiert, den Menschen dann ganz beeindruckend finden. Und mit diesem neuen Gott kommt plötzlich ein ganzer Satz neuer Werte. Früher galt es noch etwas, die Werte der Bibel, die Werte Gottes zu leben. Das ist heute aber rückständig, weil wir sind doch weit darüber hinaus und wir wissen doch schon viel besser, wie das geht. Und wenn du sagst, nein, nein, dass die Werte der Bibel gelten, dann bist du aber diskriminierend, weil du bist nicht so tolerant, wie du das eigentlich heute leben solltest. Das ist eine Herausforderung, in der wir ganz krass leben heute. Menschen um uns herum halten Fortschritt für einen größeren Gott als den Gott, den wir haben. Und wenn wir nicht alles, was der Fortschritt uns präsentiert, gut finden, sind wir gleich die Diskriminierenden oder die Intoleranten. Ihr spürt, wie subtil das ist. Und ich möchte euch ein bisschen darauf sensibilisieren. Das nächste Mal, wenn euch einer was verkauft im Sinne des Fortschritts, fragt ruhig mal nach, ob das wirklich nicht von Gott fortgeschritten ist. Im Namen des Fortschritts werden uns plötzlich neue Werte verkauft. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen von einem Autoren und der hat gesagt, der Fortschrittsbegriff ist das trojanische Pferd für neue Werte. Also wir schaffen irgendwie die Werte, die Gott gesetzt hat, ab, sagen dann Fortschritt und in Wahrheit ist das ein trojanisches Pferd, also in dem Pferd versteckt sind dann irgendwelche neuen Werte, die wir uns dann halt so ausgedacht haben. Jesaja ist ziemlich krass in dem Zusammenhang. Also weil das passiert dann tatsächlich. Das, was man früher als schlecht gehalten hat, sagt man heute, ist doch gar nicht so schlimm. Wo man früher gewusst hat, das ist böse, sagt man, naja, kann man auch anders sehen. Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie vernünftig sind. Wenn du so intellektuelle Diskussionen anhörst, dann denkst du, die Leute können richtig gut reden, aber eigentlich, was sie sagen, ist Quatsch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ich ertrage manchmal diese Diskussionsrunden, die sie so im Fernsehen zeigen, aber nicht immer. Weil manchmal denke ich, meine Güte, mit ganz tollen, eloquenten Worten wollen sie mir etwas verkaufen, was im Prinzip falsch ist. Sie halten sich selbst für weise, sind aber in Wahrheit zu Narren geworden. Wehe denen. Gott, nein, ich will das nicht. Ich will mich an deiner Wahrheit festhalten. Moderne Gottheiten. Ich möchte euch die letzte, vielleicht die zentralste und die populärste heute vorstellen. Und die kennen wir alle. Wir haben uns selbst zum Gott erhoben. Wir halten uns selbst für das Maß aller Dinge. Wir halten uns selbst für das Zentrum, um das sich eigentlich alles drehen sollte. Das ist ziemlich kurios, weil an manchen Stellen kommt das ähnlich subtil gut rüber. Es ist ja gut, wenn man... Ich ziehe es mal andersrum auf. Ich habe einer Theologin zugehört. Und sie hat gesagt, das größte Gebot der Bibel dann zitiert sie, was ich gerne zitiere, wenn ich über Anbetung spreche: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt sie, das ist das größte Gebot der Bibel, nämlich die Nächstenliebe. Und jeder nickt. Und ich denke, Moment, du hast mindestens die Hälfte verloren unterwegs. Also zwischen zwei Sätzen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzer Seele, ganzer Kraft und mit all deinem Verstand. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. So, und jetzt nehme ich dieses Nächstenliebe-Ding und platziere das an die erste Stelle. Das hat sie gemacht und dann ging ihr ganzer Vortrag nur noch über die Frage der Nächstenliebe. Und dann hat sie mit diesem Begriff der Nächstenliebe ihr gesamtes humanistisches Weltbild definiert. Und ich habe gedacht, wow, genau so funktioniert es. Es ist wieder das gleiche Prinzip. Ich nehme Gott aus dem Ding raus. Was bleibt übrig? Ich. Und dann definiere ich mich als den neuen Gott. Und jetzt ist alles gut, was diesem neuen Gott dient. Und wenn du unsere Gesellschaft anguckst, dann spürst du, dass das stimmt. Wir haben ja viel Humanismus-Schelte schon gemacht, darum geht es mir jetzt gar nicht. Aber beispielsweise der Begriff der Gerechtigkeit. Die Dinge müssen doch gerecht sein. Hör dir Politiker an, die reden sehr viel über Gerechtigkeit. Es klingt manchmal sehr klug und clever und schlau, aber es funktioniert deswegen nicht, weil sie die Werte, die Gott eigentlich hat, verworfen haben. Also muss ich mir eine eigene Gerechtigkeit schaffen. Und das ist das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert. Gut ist, wenn mir Recht geschieht. Das ist die Denkweise, die wir heute haben. Ich habe mich zum Maß aller Dinge gemacht, ich habe mich auf die erste Position gestellt und alles, was mir jetzt dient, ist gut. Anbetung, ich bewundere mich, also wir bewundern uns ja irgendwie schon. Die Menschheit und was wir hervorgebracht haben, die Überheblichkeit unserer Gesellschaft finde ich ziemlich krass. Wir halten uns wirklich so für die Besten aller Generationen und ich denke, das sind wir bei weitem nicht. Also frühere Generationen haben echt mehr geleistet als wir, die wir auf dem Klo sitzen und mit dem Handy spielen. Also, okay, sorry. Also, ganz so schlimm ist es nicht, aber. Aber da ist schon eine Wahrheit dran, oder? Also bloß weil ich glaube, ich kann durchs Internet surfen, bin ich jetzt irgendwie die Beste aller möglichen Generationen. Also ich meine, ey, viel geleistet hast du heute noch nicht. Wenn wir uns selbst zum Maß aller Dinge erklären, werden wir unfassbar überheblich, hochmütig. Mit dem Hochmut gibt es ja ein Problem, weil Gott widersteht den Hochmütigen. Ich finde Hochmut echt kritisch. Also es gibt immer drei Dinge, die mir widerstehen können. Entweder der Teufel, das ist relativ einfach, weil die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ich selber kann mir im Weg stehen, das kann ich ziemlich gut. Also meine eigene Dummheit, da stehe ich mir oft im Weg. Also da, ich erschaffe einen Widerstand für mich selbst. Den muss ich lernen zu überwinden. Der kritischste ist, wenn Gott mir widersteht. Und es gibt nur einen einzigen Punkt, wo Gott uns widersteht. Gott widersteht uns, wenn wir hochmütig werden. Weil Hochmut bedeutet, ich platziere mich auf dem Thron. Ich bin doch toll. Gott müsste echt beeindruckt sein von mir. Also Gott kann ehrlich gesagt richtig froh sein, dass ich mich für ihn entschieden habe. Ist krass, oder? Manchmal klingen Christen so. Also Gott, ich habe mein ganzes Leben dir gegeben, aber jetzt musst du dich auch darum kümmern, dass ich in meine Berufung komme. Zum Glück lächelt der Detlef noch, aber eigentlich war es gerade gemein, was ich gesagt habe. Eigentlich habe ich ja ein Recht darauf, dass Gott sich um mich kümmert. Und das ist so krass, das stimmt ja. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit er die Christina Teubert erretten kann. Echt, voll gut. Und dann sagt der Erich, jeder Mensch ist ein Jesus wert. Das stimmt, das ist voll cool. Und wenn Jesus nur gekommen wäre für Detlef Schmidtke, das hätte er gemacht, weil er den so liebt. Das klingt voll gut. Und dann drehen Leute, auch Christen, das dann um und denken, wow, so wichtig bin ich. Nice. Gott findet mich so toll. Ich bin wichtig. Ihr spürt, dass da was schief hängt. Gott ist Gott, ich bin nicht Gott. Auf mein Recht kommt's an. Ich habe Recht. Also das kann man ja jedem Prediger vorwerfen, dass wenn er da vorne steht, dass er so tut, als ob er Recht hat. Das hat was mit der Macht zu tun, die ich gerade in meiner rechten Hand habe. Meine Macht besteht in meinem Mikrofon. Ich habe eins und ihr habt keins. Also ich kann reden und ihr... Mich beschäftigen diese Dinge einfach nicht, weil ich glaube, Recht zu haben. Aber ich glaube, Rechthaberei ist ein Teil des Problems. Wir sind umgeben von ganz vielen Menschen, die immer glauben, sie haben Recht. Und Rechthaberei, Besserwisserei, ich weiß das besser, ist eine ziemlich krasse Geschichte. Gleich noch mehr dazu. Wenn ich mich selbst auf den Thron setze, werden alle Dinge, die mich betreffen, zu zentraler Wichtigkeit. Alles, was mir gut tut, ist gut. Das ist eine Denkweise, die ganz weit verbreitet ist. Geht mal in Facebook, geht lieber nicht, aber wenn ihr in Facebook geht, dann findet ihr eine Fülle von Sprüchen, die klingen alle wie, folge einfach deinem Herzen. Gut für dich sind die Menschen, die dich gut fühlen lassen. Oh, mir fällt so schlüpfriges Zeug nicht mehr ein, echt. Das ist so glitschig, weißt du, das ist alles so, Hauptsache ich bin der Tolle. Und Menschen, die mir sagen, du bist der Tolle, die sind toll. Menschen, die mir sagen, du hast ein Problem, von denen wende ich mich ab. Wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Ich auf dem Thron führt uns nirgendwo hin. Aber ich ist tatsächlich wie ein Gott geworden. Was mir gut tut, ist auch gut. Werbung funktioniert so. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Hauptsache gesund ist für so ein Ding. Egal was in deinem Leben ist, Hauptsache du bist gesund. Es ist kritisch, das in der Gemeinde zu sagen, die an Heilung glaubt. Weil ich glaube tatsächlich, dass Gott heilt. Aber Gesundheit ist nicht der höchste Wert. Ich meine, das Extremum ist, ich habe mal mit einem Bibellehrer gesprochen, nicht der Erich. Mit einem Bibellehrer gesprochen, der hat gesagt, also ich habe nicht den Anspruch, gesund in den Himmel zu kommen. Sein Anspruch war, ich setze mich voll fürs Reich Gottes ein und wenn ich krank werde dabei, das ist mir egal, ich setze mich voll fürs Reich Gottes ein. Ich gedacht, wow, okay, weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber er hat nicht gesagt, meine Gesundheit ist der höchste Wert. Sondern er hat gesagt, Christus ist mein höchster Wert. Und wenn Christus mich irgendwo nach Afrika schickt und es in mir in meinem Leben nicht gut geht, dann werde ich das trotzdem machen, weil Christus ist ein höherer Wert als meine Gesundheit, mein Wohlergehen, meine was weiß ich. Hauptsache gesund. Ich habe die Woche mit Delcy schon drüber gesprochen, ich habe in dieser Woche einen Artikel gelesen, der mich schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat. Ich glaube, dass Gott interessiert ist daran, dass wir gesund leben. Punkt. Ich glaube, dass Gott daran interessiert ist, dass wir mit seiner Schöpfung gut umgehen. Punkt. Ich wundere mich ehrlich gesagt aber schon ein bisschen über solche gewissen ernährungswissenschaftlichen Ergebnisse, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so haben. Gestern gab es vegetarische Pizza. Die war lecker. Ich bin verblüfft zu erleben, wie militant missionarisch Vegetarier werden können. Mit veganem Essen habt ihr mich nicht überzeugt. Ich bin verblüfft zu erleben, wie militant missionarisch Veganer werden können. Ich habe euch gesagt, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ich bin aber verblüfft, das zu erleben. Was passiert denn da? Wenn du mit einem Veganer sprichst, dann erklärt er dir, warum es unmoralisch ist, Fleisch zu essen. Und er erklärt es dir, weil er einen Wertesatz etabliert, der sagt, man darf Tiere nicht quälen, man darf Tiere nicht zum Nutzen der Menschen haben. Massentierhaltung ist ja jetzt gerade irgendwie da so eine Demo gewesen in Berlin. Massentierhaltung ist per se verboten. Tierquälerei zum Opfer für das menschliche Wohl ist verboten. So in der Art und Weise wird argumentiert. Was hat er dabei gemacht? Er hat einen Wert genommen, den er als den zentralen Wert seines Lebens etabliert, der irgendwie auch logisch klingt. Und ich möchte es jetzt gar nicht in Frage stellen. Also isst doch fleischlos, ist doch gut. Guten Appetit. Aber der missionarische Eifer, der da oft dahinter steht, der jetzt mir erklärt, Detlef, wenn du diesen Wert nicht teilst, bist du ein Böser. Das ist ja das, was dann passiert. Dann denke ich, wow, jetzt hast du mich aber abgestempelt. Und ich frage mich, Gott, was ist denn dein Wert? Ich gebe euch darauf jetzt keine Antwort. Ich möchte euch nur sagen, lasst uns mal über solche Dinge nachdenken. Und ich bin verwundert, warum, also wie Menschen dann so verbissen sein können. Das irritiert mich. Ich denke, hey, ich finde Fleisch lecker. Wenn du das nicht willst, ist auch okay, musst du ja nicht. Da gibt es einen Nebenaspekt, der mich ein bisschen irritiert. Also ich glaube, Gott gibt uns die Freiheit zu essen, was wir möchten. Da kannst du die ganzen Bibelstellen mal nachgucken. Da gibt es eine Ausführung, die Paulus mal macht im Zusammenhang mit Götzenopferfleisch. Gott erlaubt uns das. Diese Denkweise um diese ernährungswissenschaftlichen Ideen, die kriegen ja wirklich etwas wie ein neuer Gott, den ich jetzt hier zu zelebrieren habe. Und plötzlich wird hier eine neue Gottheit angebetet. Und das oft mit einer Vehemenz und mit einer Verbissenheit, wo ich denke, wow, das kriegt jetzt echt religiöse Züge. Also da ist wie so eine neue Religion dann erschaffen. Ja, ich kann noch mehr dazu sagen, traue ich mich jetzt nicht. Nein, traue ich mich. Doch, ein bisschen noch. Ich habe keine Antwort auf die Frage, aber manchmal wirkt das auf mich wirklich wie eine fremde Macht, die jetzt hier gerade wirkt und die uns wegzieht von Christus. Diese ganzen Gesundheitsdinger, die werden plötzlich so überhöht, dass mein Fokus auf Jesus in den Hintergrund gerückt wird. Ich finde Christen, mit denen du dich stundenlang über gesundes Essen unterhalten kannst, die erzählen dir aber nichts mehr von Jesus. Und dann merke ich, hey, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann spürst du plötzlich, wie plötzlich dann ein neuer Gott auftaucht. Und ja, mit Jesus, ich glaube auch an Heilung, aber vor allen Dingen musst du dich gesund ernähren. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr so gut leiden, gell? Aber müsst ihr auch nicht. Moderne Gottheiten, das ist mein Thema heute. Meine Freiheit wird zu einem ganz großen Wert. Hauptsache, ich kann mich frei entfalten. Hauptsache, das ist bei Christen verbreitet. Hauptsache, Gott führt mich in meine Berufung, habe ich schon gesagt. Hauptsache, Gott gibt mir ein gutes Leben. Das hat er uns nicht verheißen. Er hat uns Leben in Fülle verheißen. Er hat nicht gesagt, dass das immer gut ist. Mein Leben ist erfüllt. mit sehr viel Themen und mit sehr viel Programmen und mit sehr viel Aufgaben. Es ist erfüllt. Es ist nicht immer gut. Aber ich bin begeistert, Jesus nachzufolgen, und das will ich weiter tun. Wenn ich das ganze Ding mal so überschlage, wie lange darf ich noch? Oh. Ich habe kürzlich wieder mal dieses Zitat von einem alten Mann mit langem Bart gefunden. Das ist William Booth, das ist der Gründer der Heilsarmee. Gerade einen Satz zu ihm noch, William Booth. Die Heilsarmee kennen wir ja, so die Salvation Army. Eine Bewegung aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800 irgendwas. William Booth hat es gegründet in einer Zeit, als es den Menschen wirklich dreckig ging, und er gesagt hat, wir müssen geistlich, wie so ein geistliches Heer, gegen die Armut aufstehen, und hat eine Armee gegründet, die Errettung bringt. Und er hat sich viel auseinandergesetzt mit den Strömungen der damaligen Zeit und hat einen langen Bart davon bekommen. Seitdem ich Worship-Opa bin, beschäftigen mich solche Bärte. Delcy hat aber heute Morgen darauf bestanden, dass ich mich rasieren muss, also da wird nie was draus bei mir. Aber das muss irgendwie damals populär gewesen sein, denn zu seiner Zeit, als William Booth gelebt hat, hat auch Karl Marx gelebt. Karl Marx hat sich auch mit der Ungerechtigkeit der Welt auseinandergesetzt. Karl Marx hat Gott abgestreift und hat dann ein Buch geschrieben, das Kapital. Wir müssen die Gesellschaft verändern, dazu müssen wir das Denken der Menschen verändern. Geklappt hat es nicht. William Booth hat sich die Armut der Welt angeschaut und hat gesagt, wir müssen ein himmlisches Heer entfesseln, das sich dieser Armut entgegengestellt. Und dann hat er sich die Gesellschaft angeschaut und hat diesen Satz gesagt, I consider that the chief dangers which confront the coming century, ich brauche das jetzt nicht auf Englisch vorlesen, gell? Lieber auf Deutsch. Ich würde mal sagen, dass die Hauptgefahren, die im kommenden Jahrhundert auf uns zukommen werden, die folgenden sind. Religion ohne Heiligen Geist. Davon rede ich die ganze Zeit. Wir etablieren eine neue Religion, brauchen aber keinen Heiligen Geist mehr dafür. Christentum ohne Christus. Das ist der Humanismus. Der hat Christus rausgestreift und hat einfach nur das Wohl des Menschen ins Zentrum gestellt. Vergebung ohne Umkehr. Das kannst du in Facebook vorwärts, rückwärts lesen. Es tut mir leid, habe ich nicht so gemeint. Ich mache aber so weiter wie bisher. Vergebung ohne Umkehr. Errettung ohne Erneuerung. Das versucht unsere Gesellschaft. Wir versuchen, Menschen aus ihrer Not herauszuretten, wir verändern aber in ihrem Leben nichts. Christus hat Salvation gebracht, Errettung gebracht, die Menschen verändert. Politik ohne Gott, dazu muss man nicht mehr sagen. In einer Europäischen Union, die den Gottesbezug streicht. Und einen Himmel ohne Hölle. Wir suchen alle einen Himmel, aber wir wollen keine Hölle mehr. Ich finde es ganz schön prophetisch, was der Mann da gesagt hat. Das hat er gesagt irgendwas um 1880 rum oder so. 1912 ist er gestorben. Er hat das bezogen auf das kommende Jahrhundert, also auf das Vergangene. Ich finde, das gilt heute noch krasser als im letzten Jahrhundert. Jetzt fällt es einem leicht, solche Dinge zu sagen, und dann klingt es wie so einen, der Detlef hat aber moralisiert heute. Ich wollte euch nur Gesprächsthema geben für heute Nachmittag beim Kaffee trinken, okay? Ich war verblüfft, als ich in dieser Woche die Losungen gelesen habe. Da steht die Bibelstelle aus 5. Mose 13, Vers 6 bis 8. Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Volk, das Weib in deinen Armen, oder dein Freund, der ist wie dein Herz, heimlich überreden würde und sage, lass uns gehen und anderen Göttern dienen, so willige nicht da rein und gehorche ihnen nicht. Ich habe die Bibelstelle gelesen, habe gesagt, was will sie denn? Also das geht ja ganz lang, bis er endlich auf den Punkt kommt. Also wenn die ganzen Leute, die irgendwie so lieb zu dir sind und die du ganz gern hast und was auch immer und dann, ah ja genau, und die, wenn die dann zu dir sagen, komm, lass uns mal was anderes machen, lass uns mal so ein bisschen um Mammon sich kümmern oder um den Fortschritt oder um die Natur, die so toll ist, oder vor allen Dingen um dich selbst. 5. Mose, dann folge ihnen nicht. Das Verrückte ist, Thomas sagt am Anfang dieses Gottesdienstes, ich war mal ein Atheist. Unsere Überzeugung ist, es gibt keine. Unsere Überzeugung ist, irgendeinen Gott glaubst du immer. Irgendeinen Gott betest du immer an. Also irgendeinen Gott verehrst du immer. Irgendeinem Gott gibst du immer die volle Aufmerksamkeit. Hier habe ich eine Liste von denen. Irgendeinem folgst du auf jeden Fall. Als ich über die Predigt nachgedacht habe, ist mir etwas ganz Komisches passiert. Es fällt einem wirklich leicht, all diese Dinge jetzt zu sagen und oh, diese Gesellschaft ist ja so schlimm und alles ist so böse und es schwappt in die Gemeinde rein und oh je, das dürfen wir alles nicht machen. Und ich habe so gedacht, das will ich nicht predigen. Und dann spricht Gott plötzlich über eine ganz komische Bibelstelle mit mir. Das ist der kürzeste Bibelvers, den es gibt. Zwei Worte. Jesus weinte. Das steht in Lukas 19. Das ist die Szene, als Jesus, wissend, dass er ans Kreuz geht, zurückkommt nach Jerusalem. Und dann steht er da am Ölberg und er guckt auf die Stadt und er weint. Die Stelle, wo Jesus das gemacht hat, da hat die katholische Kirche eine Kirche hingebaut und die heißt Dominus Flevit. Der Herr weinte. Und Jesus weint und sagt, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Ich glaube, das ist die Haltung, die Christus hat. Ich glaube, Jesu Haltung ist nicht pfui bah, lauter falsche Götter. Ich glaube, Jesu Haltung ist, Leute, ich bin gekommen. Ich liebe euch. Wenn ihr doch erkennen würdet, dass ich derjenige bin, der euch hilft, ein gutes Leben zu leben. Wenn ihr doch erkennen würdet, dass ich derjenige bin, der echte Errettung bringt. Wenn ihr doch erkennen würdet, dass ich der Erlöser bin. Ihr sucht Erlöser an der falschen Ecke. Wenn ihr doch wissen würdet, wo es wirklich ist. Aber ihr seid blind dafür. Und das bringt Jesus zum Weinen. Ich glaube, das ist seine Haltung. Nicht den Urteilsstab über dieser bösen Welt, sondern die Liebe zu den Menschen, die er wirklich hat. Das ist meine Botschaft heute. Ich möchte das ganze Zeugs angucken und ich möchte mit offenen Augen mich nicht verschwimmen lassen oder ich will nicht zulassen, dass diese Denkweisen dieser modernen Gottheiten mein Leben berührt. Sondern ich möchte mich ins Licht Christi stellen und sagen, Gott, was siehst du da gerade? Wer verschiebt hier gerade meine Werte? Wer verschiebt hier gerade das, was wertvoll ist für mich? Ich will sehen, was du wirklich denkst und deine Position dafür haben. Denn Gott, du bist der Mächtige. Gott, du bist der Gott, der stärker ist als jeder Mammon dieser Welt. Gott, du bist der Gott, der stärker ist als die Furcht. Gott, du bist der Gott, der mich aus jeder Angst herausreißt. Gott, du bist der Gott, der größer ist als ich. Nein, ich werde nicht mehr der Gott in meinem Leben sein. Das hat bisher nicht gut geklappt. Das wird es auch in Zukunft nicht. Sondern du sollst derjenige sein, der mir folgt. Der eine oder andere hat sich schon gefragt, wann dieses Bild kommt. Wir sind von Gott gesetzt, in ein anderes Reich zu bauen. Josua hatte diese Szene, als das Volk Israel im neuen Land aufgekommen war und auch dort waren sie konfrontiert mit allen möglichen Göttern und die haben alle irgendwie Heil versprochen und alles wäre doch irgendwie gut gewesen. Und dann sagt Josua, okay, guckt euch das alles hier so an. Erwählt euch heute, welchen Göttern ihr dienen wollt. Hier gibt es eine ganze Menge. Ihr könnt euch einen aussuchen. Ich aber und meine ganze Familie, wir werden dem Herrn dienen. Das würde ich jetzt gerne mit euch zusammen beten. Wenn das ein Gebet ist, wo du sagst, das will ich auch, dann stehst du jetzt auf, ich stehe schon. Und dann lass uns das zum Herrn sagen. Es ist wirklich eine Wahl, die Gott uns gibt. Du musst nicht aufstehen. Also das ist jetzt nicht der Punkt, wo der Detlef gleich mit der Predigt aufhört und dann, also jetzt seid ihr eh schon aufgestanden. Gott, ich sehe das, dass es hier allerhand moderne Gottheiten gibt. Wahrscheinlich noch mehr als diese fünf, die ich aufgelistet habe. Und wir nehmen wahr, dass sie uns alle irgendwie Heil versprechen und dass sie uns alle irgendwie versprechen, dass es besser wird. Und wir nehmen wahr, dass sie uns irgendwie Opfer abverlangen oder was auch immer. Jesus, aber wir stellen uns auf deine Seite. Wir stellen uns in dein Licht. Ich aber und mein Haus, meine ganze Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Dank dir, Herr, dass du ein zuverlässiger Gott bist. Und dass es nicht eine Frage ist, wer ist der Stärkere von all diesen Optionen, sondern du bist der einzig mächtige Gott. Du bist der einzig Starke, du bist der einzig Vertrauenswürdige, du bist der Einzige, der in unserem Leben wirklich Veränderung bringt, der wirklich unser Leben erfüllt, der wirklich unser Leben neu macht. Ich danke dir, Herr, dass du ein guter Gott bist. Wisst ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr treibt? Es ist immer deine Güte, weil du voller Güte und Barmherzigkeit bist. Danke, Herr, dass du stehst mit barmherzigen, weinenden Augen vor einer Welt, die sich zugrunde lebt. Und du bist nicht, wie Reinhard sagt, gefesselt hinterm Schreibtisch, sondern du bist der mächtige Gott und wir stellen uns auf deine Seite, auf deine Güte, Herr. Und ich bete, dass du uns zu einer Armee machst von Menschen, die mit dieser Güte, mit diesen Waffen deines Lichts, deiner Herrschaft kämpfen und dein Reich ausbreiten in dieser Gegend. In unserer Stadt hier in Speyer, in unserer Rhein-Neckar-Region, wo du uns gesetzt hast, in unserem Land in Deutschland, bis ans Ende der Welt. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe